Also auf mein Hund ist heute abgehauen mal wieder, ne? Also ich habe ja ich habe ja zwei Rumänen, ja, und der eine ist ja sehr freiheitsdrangmäßig und der haut immer ab, das ist immer total scheiße, weil den kannst du dann nachts um 4 Uhr morgens im Schlaf und so aus dem Wald sammeln irgendwann, ja. Weil da bellt die ganze Nacht und treibt alle in den Wahnsinn, ja. Ich kann dann schlafen, weil ich habe da die Ruhe weg, meine Frau dreht durch. Also muss ja, dann immer einer los. Rumänen. Aber heute, ne? Er raus. Zack, also ich mache nur die Tür auf, komme in der Kiste Bier zurück für Michael, unseren Kumpel, der kommt. In dem Moment, wo ich die Kiste abstelle, sehe ich schon, oh Scheiße, zack, ist er weg, ja. Hm. Und ich gedacht, Alter, wie lange hältst du das aus draußen? War ich mal gespannt. Normalerweise
haut er um 2
ab, ja, und kommt so morgens um 5, fängt er dann an, nur lautstark, um mal vor der Tür zu bellen. Ja. 2 Stunden später, höre ich von draußen, macht das Fenster aus, dann steht er, da bin ich so. Und dann rein an mir vorbei, hinten, zack, um die Ecke, wo es kühl ist, ins Bett. Das Wasser gebracht, der war zu blöd und zu faul, um Wasser zu trinken. Dann ging gar nichts mehr.
Eigentlich hätte sie ihn aus pädagogischen Gründen eine halbe Stunde noch mindestens in der Sonne sitzen lassen müssen.
Na, ich glaube, der hätte das, dann wäre, ey, der ist alt. Ja, also.
Oder kommen wir wieder zu dem Loriot-Ding auch wieder hier, ne? Ihr Hund kann doch gar nicht sprechen.
Ja, genau. Pol fühlt sich wohl mit Atomstrom.
Ich hatte das mal hier, da haben wir, als wir hier eingezogen sind, hatten wir hier Handwerker gehabt und so. Und dann bin ich irgendwann, klingelte das Telefon bei der Arbeit, waren die Handwerker dran. Und also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Uns ist da was passiert. Ich sag, was denn los? Ja, oh Mann, das ist echt, oh, das tut mir so leid, aber es ist echt scheiße. Und so, ich sag, was ist denn passiert? Ja, ich kann das gar nicht. Oh, ich sag, ey, was ist los? Ja, die Katze ist weg. Ich sag, welche Katze? Ich habe überhaupt gar keine Katze. Ich habe eine Katzenallergie. So, da saß da halt, wo bei der offenen Terrassentür irgendwie hat sich da eine Katze ins Wohnzimmer gelegt und die Handwerker haben immer aufgepasst, dass die nicht abhaut. Ich kenne die gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Katze gehabt. So, dann ist die irgendwann wieder
nicht raus.
Dann ist die irgendwann wieder gegangen, genau. Und die Handwerker sind wohl hier durch den ganzen Ort gegangen und haben immer die Katze gesucht und haben immer irgendwelche Katzennamen gerufen und gehofft, dass sie die wiederfinden, damit sie mir das nicht erzählen müssen. Und dann hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen, mich angerufen und das gebeichtet. Aber ich war ja froh, dass sie weg ist, das Scheißvieh.
Ja, das hast du da schon aufgenommen, die Geschichte, die ist super.
Das läuft schon die ganze Zeit.
Ja, sehr gut. Die bring die mal unter.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
So, erstmal ein bisschen wieder ernst werden, denn wir sind wieder am Start hier mit Radio Orchid, dem Fury Podcast. Mit C. Steinschneider. Guten Tag.
Ja, moin, moin.
Und Kai Wingenfelder.
Ja, ja, ich bin auch da.
Ja, ja. Und wir haben einen Gast. Und den kenne ich auch. Aus dem Fernsehen, von schon ein paar Jahre her. Und ich war ganz überrascht, als ich mir das angeguckt habe, dass das, was du machst und weswegen du eigentlich hier bist heute, dass du das schon so lange machst, denn ich dachte, das gibt's erst seit ein paar Jahren, diese Firma. Denn es geht um die rote Gummifraktion. Wer ist da? Erzähl mal bitte.
Genau. Ole Blockstedt ist da. Oder wolltest du das erzählen? Entschuldige, habe ich dich hier
wollen? Nein, das hast du super erzählt.
Du bist doch der Koch hier, oder?
Achso. Nein, ich dachte, das ging an mich, dass ich mich jetzt vorstellen soll. Das habe ich ja getan.
Ja, wie auch immer,
28 Jahre gibt's hier RGF schon, die rote Gummifraktion.
Das ist
ja früher auch das Vergnügen.
Wir hatten das Vergnügen relativ
oft. Genau. Ein Catering-Service für Rockkonzerte oder für Konzerte im Allgemeinen, da werden wir heute drüber sprechen und eine ganze Menge erfahren. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, aus dem Fernsehen. Ich habe damals irgendwie das, wie hieß das, Kochprofis, Küchenprofis?
Ja, also früher war es erstmal das Fastfood-Duell, da haben wir so gegen den Lieferservice gekocht und dann.
Ach, da warst du auch dabei, okay.
Ja, genau. Und dann bin ich zu RTL 2 gegangen und dann war ich Team bei den Kochprofis, wo wir versucht haben, strauchelnden Gastronomen wieder auf die Beine zu helfen.
Was genau.
Manchmal geklappt hat und manchmal nicht so gut
genau. geklappt hat. Wir müssen ja erstmal klären, die Verbindung Fury in the Slaughterhouse zu Ole liegt ja auf der Hand, aber ihr habt das schon angedeutet, ihr kennt euch von früher. Erzähl doch mal, wie lange kennt ihr euch schon?
Wir haben das vorhin gerade eben überlegt.
Wir haben gerade versucht rauszufinden, wann es das letzte Mal war. Über das erste Mal haben wir uns gar nicht erst unterhalten. Das ist noch weiter zurück. Das sag mal, wir kennen uns so lange, wie es bei Fury was Vernünftiges zu essen gibt.
Ja. Das Problem beim Catering ist ja auch gerade bei RGF war immer, dass da gab es den Kaffeeautomaten und an dem traf man sich vor und nach der Show für geistige Getränke und tiefsinnige Gespräche. Und insofern weiß ich auch nicht mehr, wann wart ihr das erste Mal dabei? Keine Ahnung.
Also ich weiß,
das muss dann ja am Anfang eurer Karriere gewesen sein, wenn es euch...
Das muss auf alle Fälle, muss das also länger als 15 bis 17 Jahre her sein, schätze ich. Also mindestens, also eher noch länger.
Auf alle Fälle ist der Moment, wo du mit Christoph vor der Show gekifft hast, fast dein letztes Mal gewesen.
Klar. da habe ich von Patti, der Tourleiterin, totalen Anschiss gekriegt, weil du es nicht auf die Reihe gekriegt hast, deine Gitarre irgendwie im Griff zu haben.
Das stimmt ja gar nicht.
Zumindest hatte sie die Angst.
Ich lag ja bloß daran, dass die immer, die sind alle immer nervös geworden, weißt du, die waren alle völlig uncool.
Ja, ja, ja.
Naja, jedenfalls habe ich daraus gelernt. Ich habe das dann, da habe ich dann in Zukunft wirklich bei auch anderen Künstlern darauf aufgepasst, dass man da nicht vorher irgendwie sich mit irgendwas, also abschießt. Wir haben es ja nicht mal abgeschossen, aber.
Ach was. Also da musste ich mal anfangen mit dem Kiffen.
Es gibt ja wahnsinnig viele Catering-Companies, ja. Das gibt aber nicht viele gute. Also wir kamen dann irgendwann erfolgstechnisch gesehen in den Bereich, wo wir uns eine leisten konnten, wo das Essen gut ist. Dann haben wir uns auch gleich die Beste gegriffen.
Boah, dankeschön.
Bitteschön.
Ja, weil ich habe gesehen, irgendwie deine Vita liest sich ja hier wie das Who is Who in Europa hier. Die Ärzte, die Toten Hosen, Fury in the Slaughterhouse, Rammstein, die H-Blocks, Faith No More.
Faith No More? Wo kommt das denn her? Das
war bestimmt ein Festival.
Also nee, die haben ja mal so getroffen irgendwie und haben mit denen die waren nämlich damals, das ist auch schon sehr, sehr lange her, da waren sie mit Guns N' Roses auf Tour und dann haben wir sie, die hatten zwei Day-Offs in Hamburg und dann haben wir sie bei Rosis Bar getroffen, dann haben wir den getrunken und dann kam irgendwie die Idee auf, ne, wenn ihr zwei Tage aufhört, dann spielt doch morgen im Marquis, da gab es ja das Marquis-Club noch. Und dann haben die tatsächlich, also da gab es ja noch kein Internet und nichts, ne, also das war da alles wirklich so Flurfunk, haben den nächsten Tag im Marquis gespielt für umsonst. Und der Laden war vorher eine Traube von Menschen draußen. Das war so unfassbar geil. Aber das war zu Face No More. Ansonsten waren das ja eigentlich jetzt auch eher so die Bands von früher, mit denen wir nicht mehr unterwegs sind. So was jetzt zurzeit aktuell ist. Also klar, Hosen ist immer noch aktuell. Aber das ist so an und Mike Hunter-Reit. Wir waren mit den drei Fragezeichen unterwegs. Wir waren Kraftklub, was jetzt gerade so alles in den Charts sich so tummelt irgendwie.
Und Kai hat es ja gerade schon gesagt, irgendwie, dass Fury irgendwann in dem Bereich angekommen sind, wo sie sich das leisten konnten. So, das ist natürlich mal eine spannende Frage für alle, die jetzt vielleicht gerade zuhören und vielleicht auch eine Band haben oder so. Ich habe vergessen, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Oder war es mit Ingo von den Donuts, als der bei uns im Podcast war? Weil jede Band ja erstmal sich selber verpflegt. Und dann es gibt dann irgendwie eine Mutti, die da irgendwie groß Chili con Carne kocht, irgendwie so ein Eimer oder Nudeln mit Tomatensauce, auch immer sehr gern genommen. Das geht ja dann auch immer. Oder man schmiert sich so ein paar Stullen.
Putencurry, das ist sehr,
Putencurry,
sehr,
ist sehr, auch total sehr, geil.
Ah, das ist aber schon wieder
Rosenfrüchten, weißt du?
Das ist aber schon wieder, denn da geht's, das ist schon eine Stufe mehr schon wieder dann.
Da kommst du auf die dumme Pute an.
So, genau.
Naja, also es ist ganz interessant. Also es ist tatsächlich so, ne, dass amerikanische Bands, wir waren irgendwie mit Earth, Wind & Fire auf Tour und die waren auf Welttournee und den Deutschland-Part haben wir gemacht und dann hat mich der Tourmanager aus Südafrika oder so angerufen, wo sie gerade unterwegs waren und hat mit mir ohne Scheiß diskutiert, welche Marke Peanut Butter bitte auf dem Buffet stehen hat. Also das war so sein Problem und das ist halt irgendwie in Amerika ein bisschen anders. Da hast du so große Distanzen, da gibt's so eine Art Tour-Catering gar nicht. Also da fährt der Koch nicht wirklich mit oder zumindest nicht die ganze Company, weil die Distanzen einfach viel zu weit sind. Und das ist hier bei uns in Deutschland ein bisschen anders. Wir sind dann dabei und sehen dann ja, was die Leute mögen, was nicht. Da muss man sich so einen Kopf gar nicht machen, wenn man seinen Koch dabei hat. Und die haben dann natürlich Angst, dass sie halt jeden Tag Putengeschnetzeltes mit Dosenfrüchten vorgesetzt kriegen. Deswegen gibt es in diesen Catering-Anweisungen von diesen Bands, steht dann irgendwie ganz oft auch, an welchem Wochentag welches Tier verarbeitet werden muss. Also früher wurde ja fast nur Tier verarbeitet. Also wir haben ja auch schon mit vegetarisch angefangen. Aber so halt, ne? So waren die organisiert. Und das Lustige ist, dass dann, wenn wir dann mit denen unterwegs waren und die gesehen haben, dass wir eigentlich so ein buntes Programm gemacht haben, wir haben ja noch schon ein bisschen Erfahrung gehabt, was so ankommt, was so gebraucht wird, was so die Bedürfnisse sind. Somit haben wir eigentlich so die groben Wünsche eigentlich alle abgedeckt und dann war das irgendwie mal völlig okay für die. Oder ich weiß ja noch, beim Hurricane Festival war INXS da und die wollten dann, haben das letzte gespielt natürlich und wollten dann danach noch im Catering was haben. Wir haben extra irgendwie eine geile Suppe, irgendwie Graupen und Pipapo für die vorbereitet. Und der Manager war irgendwie so, weiß ich nicht, der hat sich über irgendwas geärgert und wollte dann irgendwie mit der Band sofort ins Hotel und da wollen wir da essen. In Schesel, ne? Nachts um halb eins. Immer so. Super.
Das ist ein Roadkill,
also die
Wiese. Links noch was überfahren, rechts grillen.
Der Saxophonist, der hat es noch ins Catering geschafft, der irgendwie da reinzukommen. Die anderen wurden weggehalten und kamen dann mit so einem Teller Suppe raus. Ey, das ist voll lecker, das ist voll lecker. Und dann wurden sie echt weggezerrt vom Festivalgelände runter. Das fand ich echt, echt absurd.
Ja, das hört man ja öfter, ne? Ich habe das gehört von Mia, die auf dem Open Flair gespielt hat und dann auch der Manager machte einen tierisch lauten, dass irgendwie der der Rum wäre nur 3 Sterne, woraufhin Achim meinte, na dann warte halt noch 4 Jahre. Und dann wollte er aber auch wollte ausgezahlt bekommen, das Catering wäre so scheiße, das würde alle keiner. Und dann stand aber schon die ganze Band und die ganze Crew waren schon dabei und taten sich am Catering gütlich, sodass dann auch dieses Argument des Managers doch dahin gefällig war.
Oh, ich,
das ist schon spacig, ne, was so einige Manager sich so vorstellen, was Bands gerne dann hätten.
Das ist für uns auch, ist für uns auch immer wahnsinnig anstrengend. So, auch wenn wir, ne, Funkhaus-Konzerte veranstalten oder irgendwie so Autogrammrunden oder Meet and Greets werden veranstaltet oder so, dann ist das im Vorfeld mit den Managern immer oder mit dem Management ein Trara manchmal. Mhm. Und die Band ist dann so entspannt und lässig drauf, denen ist das manchmal vollkommen egal. Ja. Und ich mache dann manchmal so Andeutungen, und dass die, ob die überhaupt wissen, was da vom Management vorher alles so gefordert wurde. Und da habe ich dann auch schon Sachen erlebt, so von wegen, warum das denn? Der braucht ihr doch gar nicht. Habe ich nie gesagt und so. Das ist seltsam. Das wirst du wahrscheinlich auch genauso kennen, oder?
Ja, aber weißt du, das ist ja, es hat ja irgendwie alles eine Geschichte. Das heißt, ich glaube, das könnt ihr vielleicht bestätigen, als junge Band gehst du irgendwo hin und da hast du halt ein örtliches Catering und manchmal ist es liebevoll und manchmal sind es aber auch so die Käsescheiben, die sich so hochkräuseln.
Was wie nicht? Gero nennt das immer Gero nennt das immer den Pagodenkäse.
Ja, genau. Sowas. Und das ist dann, und da regt sich dann der Band tierisch drüber auf. Das kriegt ein Manager mit und das merkt er sich. Das merkt er sich sein ganzes Leben lang und deswegen will er für seine Band kämpfen. Und dann, klar, manchmal ist es natürlich vielleicht auch auch ein bisschen Blödsinn oder auch jedenfalls glaube ich, dass das alles irgendwie schon daher begründet ist. Und deswegen sind oft die Bands dann, wenn alles gut ist, ist auch alles, da wird über diese Catering-Anweisung gar nicht mehr geredet. Das ist völlig entspannt. Dann macht man das und dann kommen sie auch an und sagen, sag mal, kannst du uns mal Senfeier machen oder kannst du uns mal Königsberg machen?
Da müssen wir nochmal zu der Frage kommen, weil du hast sie gar nicht so ganz beantwortet, weil ich ja gefragt habe, so wenn man als junge Band unterwegs ist und damit mal anfangen möchte und sagt sich, Mensch, irgendwie, ne, ich kann das alles selber gar nicht jetzt organisieren mit dem Essen und so. Ist das bei euch von bis? Also kriege ich bei euch auch irgendwie den Eimer Chili con Carne oder fängt das bei euch schon ein bisschen gehobener an und nach oben hin gibt es keine Grenze? Also ich kann mir auch rein Scampi-Spieße auf hier mit Blattgold und sowas.
Wenn wir nicht mal irgendwie Bolognese oder Chili con Carne oder sowas an den Start bringen würden, das wäre nicht gut. Also das ist schon beliebt. Also weißt du, es ist ja scheißegal, was du kochst. Es ist sehr wichtig, wie du es kochst. Mhm. Und natürlich hast du, also weißt du, sowas wie Spaghetti Bolognese und sowas, das ist Soul Food. Das ist das, was du vielleicht aus deiner Kindheit kennst und womit du groß geworden bist und das möchtest du essen. Und wenn das vernünftig ist und das lecker ist, das meinst du, wie die sich alle auf eine geile Bolognese stürzen im Lunch irgendwie. Und abends machen wir dann halt so ein bisschen schickere Teller, wo wir dann irgendwie so ein bisschen was Schickes anrichten. Und
du musst ja immer, die Leute können sich das ja gar nicht vorstellen. Also das ist ja, wenn du auf einer Tour bist, ja, als Cookie sozusagen, bist du, glaube ich, der Erste, ja, der aufsteht und was auch im Truck geht. Ja. Und der Letzte, das, was wieder in den Truck geht. Ja. Weil dazwischen wollen die alle fressen. Ja,
ja, genauso wie jetzt in der Pandemie.
Und so ist First das. Halt. Das heißt, die Jungs gehen raus, machen Frühstück, ja, dann gibt's Lunch, dann gibt's Mittagessen und dann gibt's die ganzen Schnittchen für die Brote und noch was hinterher, wenn die Tour vorbei ist. Das heißt, von morgens um 6 bis nachts um, was weiß ich, 1, 2, bis die Truck dir zumacht oder so, sind die am Start.
Du hast ja dann die Kaugummis für die Garderobe für den Bassisten und die den Ingwer-Tee für den Sänger vergessen und so weiter.
Also das
und
den Ferne Branca für den Gitarristen.
Exakt, genau. Richtig, ja, da war
und,
da was.
Und du darfst, ja nicht, du darfst natürlich auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur die Band, die aus so einer Tour ist, sondern die Band ist dann ja eigentlich der kleinste Teil von so einer Tour. Also als wir da unterwegs waren, teilweise, ich weiß gar nicht, wart ihr die Tour dabei, wo wir auch das dreckige Dutzend mit hatten? Eigene Security auf jeden Fall hatten wir auch mit, da waren wir fast 50 Leute auf Tour.
Also mit dem solchen Dutzend waren wir ganz viel unterwegs, ganz besonders mit den Hosen. Ich weiß nicht, ob wir mit euch nicht.
Nee. Na, wir hatten die mit Scheißrock geholt und Security und ich bin fleißig und ich bin lieb. Ich bin lieb, weil die Security und ich bin fleißig, weil die Backcrew und hinten drauf Scheißrock'n'Roll. Mussten die alle antragen. Also mussten die mal anziehen und so. Mit einem ganzen Doppeldecker für die Jungs und eigene Absperrgitter und so.
Aber ja, kennt ihr, aber die sind klasse. Das mit dem dreckigen Dutzend, das ging ja so los, dass sie irgendwann zum Veranstalter gegangen sind und gesagt haben, weißt du was, du brauchst doch immer örtliche Helfer. Und den müsst ihr doch jedes Mal alles neu erklären. Das kostet doch so und so viel. Gib uns doch einen Nightliner, gib uns das Geld, was du denen zahlst und dann fahren wir mit und wir sind immer dabei. Und das hat funktioniert und somit, also die haben teilweise bei einer Hosenproduktion haben die bei der ganzen Produktion den Arsch gerettet, als der Krobus irgendwie eine Panne hat oder nicht wegkam, dann waren die da, die haben fast alles aufgebaut, weil die sich genau auskannten. Das ist total großartig. Ja. Mittlerweile waren denen auch ganz viele aufgestiegen und in Positionen.
Da meldet sich einer.
Ja, bitte. Erklär nochmal bitte das dreckige Dutzend. Wer ist das?
Bis auf das dreckige Dutzend sind Leute, die theoretisch die Security übernehmen.
Du hast ja immer Security, Hands und Security. Die
waren eher Hands.
Ja. Oder in diesem Falle Hands. Also wir haben beides gemacht. Also wir haben Security und Hands gehabt. Das heißt, die Leute, die den Kram aus dem Truck auf die Bühne packen.
Das ist auch eine Firma, die man auch bucht, wenn man auf Tour geht.
Die bucht normalerweise der Veranstalter, der Lokale, da, wo du hinfährst. Fährst du nach München, kommen die aus München. Fährst du nach Hamburg, kommen die aus Hamburg.
Ja.
Im Normalfall.
Ja.
Aber wie ihr schon sagt, ist es halt so, wenn du Leute dabei hast, die genau wissen, weil die vom ersten Tag an dabei sind, wie der Ladeplan ist, dann kommen die mit den richtigen Kisten gleich richtig um die Ecke. Ja? Das heißt, das Laden geht gleich wesentlich schneller und die Crew ist wesentlich früher im Bus und du kannst auch schneller abhauen. Und das ist immer super und die Leute mussten nichts erklären. Deswegen kam dann irgendeiner auf die windige Idee zu sagen, okay, wir machen das dreckige Dutzend und fahren die ganze Tour mit und bieten das an.
Aber gerade das sind auch so geile Typen irgendwie.
Ja, super also, Typen.
Oder? Total.
Ja. So. Und für uns war es halt damals als deutsche Band, als wir plötzlich groß wurden und dann plötzlich mit zwei oder drei Trailern ankamen, gab es eben auch viele lokale Hands, die gesagt haben, was will denn diese scheiß Band aus Hannover mit diesen großen Kisten und die keinen Bock hatten und das auch die Crew dann massiv haben spüren lassen, indem sie verschwunden sind und keine Kisten geschoben haben. Und dann haben wir halt irgendwann mitgekriegt von dem dreckigen Dutzend und haben die mitgenommen, einfach um unsere Crew auch zu entlasten. Was natürlich in Hannover damals dann doch für einiges böse Blut sorgte, weil wir dann nicht mehr die hannoversche Crew benutzt haben, sondern eben fremde Leute mitgenommen haben. Aber das konnte man dann in der Kneipe auch dann ziemlich schnell klar machen, warum das so war.
Und das Problem hatten wir halt auch mit der Security, weil du hast dann irgendwo Leute, die sich dann nicht den Fans gegenüber so verhalten, wie wir das jetzt gut finden. Ja? Und dann hast du einen komischen, aggressiven Ton vor der Bühne und da werden da welche rausgezerrt und dann gibt es eine Klatsche oder so.
Ja. Ich finde das immer geil, weil so geile Security-Chefs irgendwie ihre Ansagen machen und dann ihnen wirklich erklären, pass auf, wenn jemand nach der Uhrzeit fragt, dann sag ihm doch einfach die Uhrzeit. Und du bist doch zum Schutz der Leute da auch nicht gegen das Publikum. Ne? Das
wird
immer gerne von
wir haben dann die Jungs mitgenommen und das war so Schränke teilweise, aber so richtig. Ne? Da gab es so kleine Drahtige, ja, und bei Girls war noch so, und dann richtige Schränke und die mussten alle dieses T-Shirt anziehen. Vorne nur drauf ein schwarzes T-Shirt in Neongrün. Ich bin lieb. Und hinten stand drauf Security. S-E-C-K-J-U-R-I-T-I. Security. Von Fury in the Slaughterhouse. So. Und am Anfang haben die blöd geguckt, aber irgendwie fanden die es auch total geil. Und dann standen sie halt so da. Ich bin lieb. Aber das hat das Eis sofort gebrochen, ja. Und alles war immer total, war eine ganz stressfreie Tour, da gab es keinen Trouble. War super.
Und für so eine Crew gilt dann beim Catering gleiches Recht für alle? Oder gibt es da dann so das Essen für den Künstler und das Essen für den Künstler B und dann gibt es hier das für die restliche Crew? Oder ist
also
das
für
so?
Kai haben wir immer das Beste gemacht.
Genau.
So, ja. Der hat auch so seinen eigenen Raum.
Das glaube ich.
Genau. Japanische Duschhilfe und nackte Friseuse.
Nein, es ist tatsächlich so, dass wir uns auf jedes Gewerk einstellen. Das heißt, du hast oft Musiker, die sagen, ey, ich möchte bitte 4 Stunden vor der Show nichts essen, weil das könnte auch dann manchmal doof ausgehen für die erste Reihe irgendwie, wenn man mit einem vollen Magen auf die Bühne geht. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Merchandiser, der während der Essenszeit womöglich es gar nicht an den Stand schafft, ne? Ins Catering schafft, sondern an seinem Stand bleiben muss. Und dem haben wir teilweise auch schon mal ein Essen gebracht. Und dann kriegt auch ein Musiker mal nach der Show was gekocht, weißt du? Also da probieren wir uns halt anzupassen an die Leute. Oder genauso nach dem Frühstück gibt es auch ein Gewerk, die kriegen da ihr Feierabendbier, das sind nämlich die Trucker. So, also das, ne, die haben halt alle verschiedene Aufgabenbereiche und somit müssen sie halt auch unterschiedlich behandelt werden. Und deswegen gehen eigentlich so diese Essenszeiten auch immer so ein bisschen ineinander über.
Aber du hast natürlich, am Anfang der Tour gab es bei uns immer so eine Art Besprechung einmal, wo dann irgendwas rauskam und dann haben sie halt gefragt, so was wir denn gerne essen, was wir gerne mögen, was wir gerne mal hätten. Es geht dann Essen, Getränke, Kaffee, Tüterter, Trullala, was soll da sein, Wein, Bier, wenn ja, welche Sorten und braucht Christoph noch eine Flasche Fernet. Und
ja.
Und darüber hat man sich unterhalten und daraus wurde dann der Plan gemacht und im Endeffekt kommt dann die Crew und die Crew hat es meistens, ja, weil die auch die ganze Zeit am Keulen sind, etwas einfacher, ja. Das ist gar nicht schlechter, aber jetzt kann einfacher. Und dann sind wiederum auch wir da, die dann mit solchen dämlichen Ideen kommen. Wie wär's mit Fischstäbchen? Wir finden Fischstäbchen mal ganz geil. Ja,
gibt's auch manchmal. Also die brauchst du. Also ohne
Scheiß. Das ist dann halt so, ja.
Aber weißt du, das ist also das, wir haben ja dafür quasi im Lunch sind wir eigentlich ein bisschen rustikaler, so, und da bist du, ne, da bist du auch noch voll am Powern und am Traversen kloppen und am Aufbauen und so weiter. Und dann zum Abendessen, da steht dann alles, das ist dann quasi zwischen Aufbau, zwischen Schaunsteck und Show, gibt's dann das Essen so ungefähr. Und da hat jeder die Möglichkeit, mal ein bisschen runterzukommen. Und deswegen versuchen wir im Catering, das möglichst gemütlich zu machen, dass man dann wirklich sich hinsetzt, dann kriegt man sein Essen serviert. Also wir tragen auch diese Teller, die wir anrichten, an den Gast. Wir haben auch, also ganz, ganz früher hatten wir auch irgendwie das aufgeschrieben, was wir machen, unsere beiden Auswahlessen oder drei, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und dann wurde halt eigentlich immer nur Fleisch gegessen oder das, was man so kannte. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so zwei Schauteller zu machen, also zwei Opferteller sozusagen. Die habe ich dann meistens irgendwie abends noch gegessen, weil ich Hunger hatte. Und dann hat man gesehen, was das ist. Und das hatte dann her zur Folge, dass zum Beispiel der Schlagzeuger von Rosenstolz, Jens, irgendwie, oh, das war das Leckere unter dem Kartoffelpüree, das war ja total lecker. Ja, das magst du nicht, das war Fenchel. Echt? Ich wusste, dass er kein Fenchel mag, hat er zumindest mal erzählt. Und solche Sachen passieren dann. Oder dass irgendwie der hat nochmal einen riesenbärtigen Trucker, der hat sich dann das Essen da bestellt, das sieht lecker aus, das nehme ich. Und dann hat er gegessen und beim letzten Bissen hat er festgestellt, da war ja gar kein Fleisch bei, aber ich habe es ja gar nicht vermisst. Und dann hören wir auch so Sachen, dass dann Leute kommen, oh toll, RGF wieder auf Tour. Ich kann mich jetzt mal wieder eine ganze Tour vegetarisch ernähren. Das finde ich ja toll. Also ja. So, und das ist toll. Also du hast normalerweise immer so, keine Ahnung, vielleicht so 10, mittlerweile vielleicht 15% Leute, die sich ohne Tiere oder ohne Fleisch ernähren wollen. Und wir verkaufen mittlerweile eigentlich immer so, ja, halb. Also das ist so halb Fleisch, halb vegetarisch.
Was Holmerzeit war bei uns immer so 17 Uhr, würde ich mal sagen. Ja, genau. Also für mich, weil ich war einer von diesen drei Stunden vorher, weil sonst rülpt sich das Essen wieder zurück ins Mike. Und das war immer schön, weil ich meine, wenn du jetzt nur Senfeier und Spaghetti Carbonara und Chili con Carne essen willst, dann brauchst du dir die RGF nicht holen. Ja? Also sag ich mal so, ja. Weil ich habe es natürlich immer geliebt, dass man da wirklich, das war einfach 1A Küche. Also da konntest du wirklich noch was erleben.
Steinbeißer mit Junk-Soße und so. Ich weiß nicht,
was da gab es wirklich.
Da gab es die Vanillepudding gab es immer in abgeschnittenen Händen mit roter Soße und so.
Ja, wir hatten so eine Form, genau.
Oberform. Ja, das Essen hat ja auch kuriose Namen.
Als er vorhin gesagt hat, wir haben das immer so gemütlich eingerichtet, ja. Ich schon so ein bisschen gedacht, was meint er? Hat er immer eine ganz dunkle Sonnenbrille aufgehabt? Normalerweise kamst du da rein, ja, und dann hingen da immer Arme, Beine, so aus Plastik, so, ne? Ja. Hingen also, als hätten sie gerade, weißt du, so wie bei Fritz Hamann oder Honka in der Küche. Also. Da hängen immer so die Gliedmaßen rum.
Das war damals unser kranker Humor.
Ja,
den hatten wir auch.
Und wie hießen die Sachen noch?
Zwischen Punk-Catering und Krank-Catering ist auch nur ein kleiner Schritt. Aber es war gut.
Es fällt mir nichts ein, was ich mit Fury. Aber egal.
Nein, eure Sachen haben doch immer so originelle Namen auch gehabt. Da habe ich irgendwas gelesen.
Du meinst sie essen?
Ja.
Ja, also nicht immer. Also manchmal. Also ich finde es ja erstmal wichtig, dass bevor irgendwie ein Name lustig ist, muss das Essen lecker sein. Ne? Aber wenn wir zum Beispiel ein Stück Rinderfilet mit Cornflakes paniert haben, dann haben wir das Corn at Beef genannt. Oder was du gerade angesprochen hast, das war der Junkfish.
Irgendwie
haben
wir Junkfish.
Eine Tinktur oder eine Pesto oder irgendwas in eine Spritze reingehauen und haben die Spritze in den Fisch reingehauen. So. Also sowas halt. Oder was war das irgendwie zum 2. Juni, zu Ben bei nur ohne Socks tot, war dann Terror Turkey mit Kolaschnikow. Oder sowas. Oder,
okay.
Oder den Gemüseschaschlik mit Jubelpersersoße und Studentenfutter Couscous und so.
Wir waren doch auch mal, Christoph und ich auf alle Fälle, wir waren mal in der Sylter Mineralwasserfabrik, wo irgendwie eine Benefizverwaltung stand, wo es noch, weiß ich noch genau, den Lachs in Plastik eingeschweißt aus der Geschirrspülmaschine gab, in 60 Grad. Also das war wichtig.
Das war Marquardt, genau. Ja, das war Kochen gegen Rechts.
Kochen gegen Rechts, das war super.
Das war wirklich klasse.
Mit der Schubkarre und dem Dachfang.
Nicht vergessen. Das war irgendein Entengeröst, glaube ich. Das war wirklich eine Schubkarre auf einem Dachziegel angerichtet mit einer Maurerkelle. Hatten einen Helm auf. Und so sind wir durch die Tische gegangen.
Marquardt haben wir ja vorher schon mal getroffen. Wir waren ja mit Echt auf Tour, also Echt für unsere Supportband. Ja. Und dann kam Marquardt irgendwann im Süden und hat gekocht mit euch zusammen. Ich weiß auch genau, ein Blutwurststrudel.
St. Leon Roth.
Genau, St. Leon Roth.
Genau, das war's. Da war das.
Da kam also diese Crème de la Crème der neuen Jugendköcher her und dann saßen wir so am Backstage und sagten mal so, und Freunde, was wird jetzt so gegeben? Und dann hat Marquardt den Blutwurststrudel gemacht, von dem meine Frau immer noch träumt. Oh. Hey, der Blutwurststrudel, auch wenn man keine Blutwurst mag, der war der Hammer. Ja. Der war
Bombe. Okay.
Und inwieweit, vor allem, du siehst sie ja nicht, ist eingepackt im Strudelteig.
So sieht's aus. Und inwieweit kann man Wünsche äußern oder inwieweit wird gegessen, was auf den Tisch kommt?
Also es ist halt, also es ist ja so, ne? Du hast ja alle paar Tage ein Day off und da sitzen sitzt die Küchencrew im Hotel in der Lobby und trinkt irgendwie literweise Milchkaffee und macht das Menü so Doku. Das heißt, es wird aufgeschrieben, was gebraucht wird. Es darf sich nichts wiederholen in den Tage und aber auch nicht in der Menüfolge sozusagen. Und dann kommt halt immer mal einer aus der Crew oder von der Band vorbei und hat einen Einwurf und sagt irgendwas. Aber ehrlich gesagt kommt das relativ selten vor. Also weil das Schöne ist ja, das höre ich auch von meinen Köchen, dass die sagen, das ist so geil, man kann bei dir so kreativ sein, weil wir halt wirklich jede Mahlzeit machen. Wir haben ganz viel Lebensmittel übrig und was wir auch wirklich, also da bin ich ein bisschen stolz drauf, wir haben es echt raus, dass wir nichts wegschmeißen. Also es, geil. Wir können alles verarbeiten. So. Und das heißt, wir machen unser Mise en place, unsere Vorbereitung und können das dann für die Gerichte à la Minute gekocht verwenden. Und wenn was übrig bleibt, dann werden wir die einpacken, Deckel rauf, in eine Kiste im schwimmenden Eis, im schmelzenden Eis bei 1 Grad in die nächste Stadt fahren und können das dann da wieder im Lunch oder irgendwas verarbeiten. Und manchmal ist es sogar so, also das haben viele schon geschnallt, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist ja geil, das gibt's jetzt, wenn ich jetzt, es gibt Malfatti und es gibt, keine Ahnung, das Rind oder so. Habt ihr von dem Malfatti genug? Gibt's sie morgen nochmal am Lunch, weil dann esse ich jetzt das Rind. Ja, das könnte hin sein, wir haben ja genug von irgendwie. Und dann wissen sie genau, wie sie es machen und die feiern das, dass wir halt irgendwie wirklich kaum Food Waste haben.
Und es ist halt auf Tour auch einfach so, dass das Catering ist das Wohnzimmer der Tour. Also da treffen sich alle, egal ob Trucker, ja. Tourleute, egal wer,
unter den abgehackten Körperteilen.
Unter den abgehackten Körperteilen zu lauter Punkmusik. Und das macht natürlich auch die Atmosphäre einer Tour aus, wie das beim Catering ist.
Ich glaube, da waren wir früher auch noch, als wir noch jünger waren, als wir unterwegs waren, ich glaube, da waren wir auch noch krasser. Also einmal, was unsere Deko angeht, das ist mittlerweile, haben wir das tatsächlich nicht mehr und auch diese ganz laute Musik haben wir nicht mehr. Also
wir haben die harte Schule noch durchlaufen.
Ihr habt die harte Schule, musstet ihr noch durchmachen.
Bei uns gab es noch Punk, ja, Punk und Körperteile, wo man immer dachte, der sich gestern beschwert hat, der hängt da.
Ja, aber du warst wo ist eigentlich der Trucker geblieben?
Also man hat sich immer gefragt, wie die Leute mit der Deko und der Musik so genial kochen können, ja.
Keine Ahnung. Ja, naja, also wenn man wollte, ne, also wenn man sich das, also eigentlich haben wir das auf Scheiß gemacht, diese. Aber wir haben ja damals mal ein Buch geschrieben, das Kochen für Rockstars, und das, da hat uns Hollow Sky so ein bisschen geleitet irgendwie, das ist auch Hannoveraner, kennt man ja vielleicht, vom Schädelspalter noch damals und von No Fun, glaube ich. Und der Stern, genau, da war auch. Und der hatte irgendwie mal so eingebracht, ja, dass vielleicht auch ein Mahnmal wieder des übertriebenen Fleischkonsums sein kann oder so zu verstanden werden kann. Und das fand ich eigentlich wirklich eine coole Erklärung, habe ich da mal so genommen, obwohl es ehrlich gesagt
Blödsinn war, einfach nur
provozieren und ein bisschen irgendwie Grenzen austesten.
Ja, so. Und hast du hast ja angefangen, also kommst ja aus dem Punk, dein wichtigstes Rock-Album kommt ja von The Clash, da sprechen wir auch in der Sendung ja drüber. Ja. Und es wird ja sicherlich am Anfang so gewesen sein, vermute ich jetzt mal, dass du mit Rockbands auch angefangen hast und möglicherweise kamen dann ja auch irgendwann Anfragen von anderen Musikgenres so rein. Hast du das einfach so angenommen oder hast du dich da am Anfang schwer getan? Oder machst du das vielleicht gar nicht, dass du so ein Schlagersternchen sagst,
nee. Wir sind sogar mit Fury in the Slaughterhouse auf Tour.
Ja, sogar mal.
Ja. Mit denen. Ja. Da hingen dann abgeschlagene Pferdeteile. Ja.
Nein, mal ganz im Ernst. Also es ist ja nicht wichtig, dass uns die Musik gefällt von den Leuten, für die wir kochen, sondern dass denen unser Essen gefällt. Also das ist, und also wir waren auch mit Deine Lakaien zum Beispiel unterwegs. Das ist ehrlich gesagt eine Musik, die jetzt nicht so in meinem Plattenschrank großartig vorkommt. Aber das waren total geile Typen. Also es hat total Spaß gemacht mit denen. Also weißt du so, das wissen wir schon zu differenzieren.
Aber gibt es in der Schlagerwelt ja vielleicht auch unangenehme Leute?
Bestimmt. Also Schlager hatten wir, das hatten wir ja einen Schlager.
Ja, doch nicht. Ja, okay. Ja, das ist doch vernünftig, dann freue ich mich ja.
Also. Es muss auch noch Ziele geben.
Ja, genau.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja nochmal.
So einige Leute gibt, die auf alle Fälle gutes Essen zu würdigen wissen.
Bestimmt.
Also in der Band auf alle Fälle.
Nein, also wie gesagt, das finde ich, also wir sind zum Beispiel auch mit Santiano auf Tour, das ist jetzt kein Schlager, aber das ist ja, sagen wir mal, schon jetzt kein Punkrock auch, ne? Und
ja.
Und das war total, total toll mit denen, also ganz, ganz coole Typen.
Ja. Also, ich hätte mir nur vorstellen können, dass es da auch Unterschiede dann gibt, so auch in den Abläufen vielleicht oder so. Gibt es denn für dich auch Grenzen oder hast du schon mal so erlebt, dass du, dass du was ablehnen musst? Das wollte da einer mal irgendwie Pferdewurst haben, hast du gesagt, machst du nicht? Oder gibt es vielleicht auch jemanden, für den du das nie wieder machen würdest oder so?
Nein, ich würde für keine Bands kochen, die auf der rechten Seite spielen und auch keine, die irgendwie akzeptieren, dass die Fans auf der rechten Seite haben. Also ich sage es mal einfach mal einen Namen, zum Beispiel die Onkels. Also haben wir noch keine Anfrage für gekriegt. Vielleicht können die sich das denken, dass wir nicht die richtige Firma für sie sind. Aber das würden wir nicht machen oder Freiwild oder sowas. Also da fühle ich mich nicht wohl. Ich finde gerade jetzt in einer Zeit, weißt du, wo wir so windige Typen im Bundestag sitzen haben, irgendwie in so eine braun-blaue Partei, muss man irgendwie ganz klar positionieren, oder?
So. Klar, unbedingt.
Ja. Und das ist es. Also das ist das Wichtigste. Und sowas.
Aber ansonsten würdest du auch mal eine Pferdewurst auf den Grill schmeißen.
Gegen eine Pferdewurst ist überhaupt nichts zu sagen. Also
nichts gegen zu sagen. Also entweder man isst Tier oder man isst kein Tier.
Ja, also ich finde, grundsätzlich muss man sich halt dafür auch damit auch auseinandersetzen. Und das mache ich halt auch. Für mich persönlich, ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja auch sehr viele.
Ich wollte mal was zu dem Schwein beitragen.
Ich dachte, du bist eingeschlafen. Das war.
Es gibt sehr viele Kollegen aus der Kochszene, die ihre Rezepte veröffentlichen, sei es als Video oder sei es als irgendwas. Und da gibt es auch sehr viele, die vegetarische Gerichte auch oft zeigen, aber irgendwie. Der grobe Anteil sind schon Fleischgerichte. Und ich finde, wenn wir alle sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, dann dürfen wir auch nicht Werbung machen für so viel Fleisch. Dann müssen wir auch in diesem Verhältnis vegetarische oder vegane Gerichte promoten. Und das probiere ich jedenfalls. Ich habe jetzt auch so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich wirklich sehr selten Tiere verarbeite. Und probiere da irgendwie so diesen Ausgleich zu finden, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also ich bemühe mich zum Beispiel auch, wenn ich was Veganes koche, das gar nicht als vegan zu nennen, weil viele Leute das gar nicht, dann das ist schon Abschrecker. Das Wort ist für viele schon abschreckend. Wirklich wahr.
Ja, ich glaube, was es ist, ja, genau. Ja.
Nein, ich hatte ohne Scheiß, ich will eine Geschichte mal erzählen. Das war letzten Sommer, da hat mich ein Freund eingeladen nach Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, kleines Dorf, Datzing, da haben wir so eine kleine Kochshow gemacht. Er hat ein Gericht gekocht, ich habe ein Gericht gekocht und ich habe gesagt, ich mache mal Whole Food, ich mache mal Nudeln mit Biohack, also eine Bolognese mit Biohack. Und habe aber nicht erzählt, dass das Biohack gar kein Hackfleisch ist, sondern dass ich geräucherten Tofu gehackt habe. Und den habe ich auch vorher schön scharf angebraten, ein bisschen Steinpilzpulver gewürzt, ein paar Hefeflocken, damit man so ein bisschen das Umami noch rauskützelt. Habe dann diese Soße angesetzt und habe dann in einem Moment, wo der Kollege gerade dran war, das da reingemacht. Das habe ich schon mal vorbereitet. Es wäre zu viel hier, das alles anzubraten, dauert zu lange. Wir wollen ja auch gleich mal essen. So, und habe dann serviert. Und das Tolle war, dass das auch Fernsehen irgendwie, also das Regionalfernsehen Stuttgart aufgenommen hat und diese Geschichte auch erzählt haben. Dann haben sie nämlich einen interviewt, wie es ihnen schmeckt. Das ist toll, man schmeckt diese Leidenschaft und überhaupt. Und danach bin ich halt hingegangen, so, pass auf, hat es euch geschmeckt. Ich muss euch was gestehen. Ich habe euch ins vegane Fleischermesser laufen lassen. Das war nämlich, die Soße war vegan. Ja, und dann wurde der Mensch wieder interviewt und sagte, oh Mensch, hätte ich das gewusst, ich hätte es nicht gegessen. Ich wäre voreingenommen gewesen. Also da habe ich, glaube ich, echt so ein bisschen was erreicht. Den Fehler, den ich gemacht habe, ich hätte vorher irgendwie ein bisschen Sojasauce verwenden sollen, damit Leute wissen, aha, da ist Sojaprodukt drin, es gibt ja Sojaallergiker. Ich hatte Glück, das war nicht ganz durchdacht, aber beim nächsten Mal weiß ich dann, wie ich es mache. So. Und das fand ich spannend.
Mhm. Sag mal, aber du musst ja irgendwann mal Koch gelernt haben. Hast du das da so ganz normal, in einem normalen Restaurant, bei so einem, man kennt ja nur so diese Geschichten aus Küchen, wo man da eine Pfanne an den Kopf kriegt, wenn die Bratkartoffeln nicht anständig sind und so?
Also ich habe im Steigenberger in Berlin gelernt und da gab es so verschiedene Küchen. Also einmal gab es das feine Restaurant, das hatte damals, als ich angefangen habe, auch noch einen Stern. Dann gab es die Berliner Stube, das war so die rustikalere regionale Küche. Und dann hatten wir halt auch Banketts ohne Ende. Ne? Und eigentlich, ja, da war schon rauer Ton, aber eigentlich kam man da schon gerade aus der Zeit raus, wo wirklich diese Pfannen flogen. Aber das habe ich tatsächlich in der Berliner Stube noch erlebt, irgendwie, wo dann irgendwie im Stress der Chef die heiße Pfanne in die Spüle geworfen hat und so. Das war schon krass so. Aber Ja, also ich glaube, aber das hat sich echt geändert. Also mittlerweile ist eigentlich jedem klar, dass wer so ausrastet und dass das eigentlich nicht. Dass er sich selber diskreditiert damit.
Und wie bist du dann, ich meine, beim Rock'n'Roll, das muss man ja sagen, die eigentlichen Helden des Rock'n'Roll seid ja ihr, das Catering, was morgens um 4 anfängt, wenn die Traktüren aufgehen und erstmal Bratkartoffeln machen.
Nicht ganz.
Naja gut, oder um 5 und um 3 Uhr nachts wieder rein, nachdem sie mit der Band noch 8 Fernet getrunken haben an der Kaffeemaschine. Wie bist du dann von da gelandet? Warum bist du nicht im Steigenberger geworden? Ja, warum bist du nicht im Steigenberger geblieben?
Ja, ich wollte irgendwie mal in eine andere Stadt, dann bin ich nach Hamburg gegangen und in Hamburg, jetzt kommen wir wieder zu Rosis Bar, da ist eigentlich alles passiert. Dann wollten wir eigentlich irgendwie, okay, komm, wir machen eine Kneipe auf. So, jetzt haben wir hier gelernt, ich habe damals im Restaurant da gearbeitet und wollten wir eine Kneipe aufmachen, so mit Essen und auf dem Kiez und dann kommt ihr alle und alles ist toll und das war eine super Idee, hätte aber garantiert nicht funktioniert und irgendwie hat sich das so rumgesprochen und dann kam halt jemand und sagte irgendwie, ey, mach doch Catering. Wir sind ein bisschen bescheuert, du Catering, was ist denn das, wie wir jetzt auf Tour gehen, für Bands kochen, das war so ein bisschen American Dream, was so völlig außerhalb jeder Realitätsvorstellung war. Und irgendwie hat sich das aber so rumgesprochen, dass wir eine Anfrage gekriegt haben von German Tours, glaube ich, damals für ein Local Catering für The Cult in Docks, Ian Asbury. Und das haben wir gemacht und ja, mit zusammengeliehenem Equipment und irgendwie dann auch uns auch völlig verkalkuliert, viel zu viel gekocht. So, aber egal, das hat allen geschmeckt und so hat sich das rumgesprochen. Irgendwann kam dann BLAB und sagt, ey, wir gehen wieder auf Tour, kommt mal mit. Und dann sind wir da mitgekommen und dann hat Campino gehört, Rote Gourmet-Fraktion, das ist ja ein geiler Name, die will ich auch. Und dann sind wir da mitgefahren, dann kam Lucy Electric und so kam das an. Dann kamt ihr, das hat ja auch gar nicht lange gedauert. Und irgendwie haben wir vielleicht nicht alles ganz falsch gemacht, weil wir gar nicht so an die Sache rangegangen sind, wie man das aus dem Catering kennt, dass man irgendwie ein Bottich hinstellt und eine Kelle gibt und nimm mir doch, sondern dass wir das eigentlich gedacht haben, also das war, wir waren völlig naiv, wir haben halt die Teller angerichtet, wie wir es aus dem Restaurant kannten und haben die serviert. So, und das war halt neu. So, und das mittlerweile machen das auch viele andere Caterer. So. Und das glaube ich, da vielleicht haben wir da, also wäre schön, ne, wenn wir das waren, so einen kleinen Meilenstein gelegt haben, dass wir also ja. Vielleicht war das so. Das ist ja auch schon 28 Jahre her, so, dass wir damit angefangen haben. Aber so halt.
Aber es hat sich auch
aber 5 Uhr stimmt nicht ganz. Also normalerweise gehst du so um 7 Uhr oder um 8 rein und um 3 Uhr wollen wir im Bett liegen. So sonst.
Aber wenn das dann halt 4 Uhr.
Aber das ist schon.
Das und ist schon, am Off-Day geht er einkaufen, ne?
Naja, eigentlich macht das der Ran. Also das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt mit den Hosen unterwegs sind, das ist halt so eine riesen, also ne, diese Festivals, dann haben wir einfach 100 Leute einfach nur am Aufbautag, die wir verpflegen und am Showtag sind das dann gerne mal, je nachdem wie viele Gäste und ganz viele Vorbands und so, sind wir gerne mal 250 Leute so. Und da gehen wir, also da müssen wir wirklich organisieren, wie wir das machen. Da trauen wir dem Einkauf nicht jemanden zu, der... Ne, der sonst irgendwie für, also das geht nicht. So, und dann gehen wir in den Großmarkt und in Absprache mit diesen Leuten kaufen wir dann da echt ohne Ende ein. Und dann holen wir uns irgendwie ein paar 3-Euro-Paletten. Da kommen dann irgendwie diese Fleischkisten, kennst du ja, diese roten Fleischkisten. Da gehen immer 40 Fleischkisten drauf. Alles, was wir eingekauft haben, reißen wir auf und sortieren uns das gleich so, wie wir das auf Tour brauchen. Also, ne, das ist ja, brauchst ja irgendwie so ein bisschen Warenlagerorganisation. Und das machen wir da schon an dem Tag in der Metro. Und haben dann so ungefähr 3-Euro-Paletten nur mit Lebensmitteln, auch nochmal 3 oder 4-Euro-Paletten mit Getränken, die wir bestellt. Dann fahren wir das alles in die Belieferung und abgesprochen mit diesem Großmarkt beliefern die uns dann morgens zu 7 Uhr, wenn wir Aufbaubeginn haben. Das heißt, dann haben wir gleich alles da. Und dann muss der Runner nur noch die Kleinigkeiten nachholen. Dann muss dann nochmal irgendwie ein Bioladen oder nochmal eine Drogerie oder irgendwie sowas.
Tabak für den Gitarristen.
Genau, oder ein Feinet Branka, weil der irgendwie alle war in der Metro, weil du vorher da warst oder so. Das kann auch sein. Ja, so halt. Und so organisiert man sich das dann halt. Also das ist ein bisschen Logistik, steckt da schon hinter, aber irgendwie funktioniert das.
Besser ist.
Ja. Aber die Logistik ist ja dann
nicht so beschissen wie die schlecht gelaunte, hungrige Crew. Ja,
aber die Logistik ist ja ähnlich wie, wenn du ein Restaurant hast, bist du ja auch mit dem Großmarkt zugange und musst diese ganzen Pläne erstellen und machen und tun. Du bist nur noch unterwegs dabei, ne?
Klar, du bist unterwegs und du musst halt, also du hast halt nicht die optimalen Kühl- und Lagermöglichkeiten. Das heißt,
stimmt,
du hast, ja, im Restaurant hast du ein Kühlhaus, wo auch das Gemüse drin ist. Das ist bei, und wir haben halt, das sind immer ein bisschen schwankende Temperaturen. Deswegen geht das auch ein bisschen schneller über den Jordan, wenn wir nicht aufpassen. So, und deswegen muss man halt genau gucken. Deswegen ändern sich unsere Menüs auch immer dahingehend, was wir, was weg muss, weißt du? So, und das macht halt auch dann wieder kreativ. Also du hast dann so viele Reste, dass du dann wirklich da dann, das hilft dir einfach auch kreativ zu kochen.
Ja. Und ich habe auch diese Entwicklung auch so ein bisschen mitbekommen, weil ich bin ja auch ab und zu mal, wenn wir dann irgendwie hier Bob's Rock Camp bei der Kieler Woche haben oder irgendwie auch John Land Talent Award früher irgendwie, was ich gemacht habe und so, dass dann da irgendwann mal eine Band saß, ich weiß nicht mehr, wer das war, und die haben sich halt tierisch gefreut, dass es halt vegetarische Sachen gab, weil sie halt gesagt haben, sie haben jahrelang bei so Festivals halt immer auf den kleinen Bühnen gespielt und es gab dann nur die Nudeln oder nur den Reis. Sonst konnten sie nichts essen, so. Und das hält's halt nicht aus. Und da hat sich ja so viel getan. Ich weiß, dass ich irgendwie bei Bob's Rock Camp irgendwann selber überrascht war, dass da jemand kocht, weil ich, also er hat mich gefragt, was ich möchte, und da hat dann für mich das gekocht. Ich habe gedacht, ich nehme das jetzt hier irgendwie aus so einem Bottich raus, und da war plötzlich Schluss mit. Also auch sogar für uns, so, dass dann da gekocht wurde tatsächlich, das war komplett neu. Und da hat sich ja so viel getan, und auch was du jetzt erzählst, tatsächlich auch zu gucken, nichts wegzuschmeißen und so, und da so viel Abwechslung reinzubringen, das ist ja ein gewaltiger Markt möglicherweise auch, ne?
Also als wir vor 28 Jahren angefangen haben, ne, ich weiß ja noch, als ich auch noch, als kurz davor war ich ja noch, ungefähr kurz davor war ich ja noch in der Lehre, und wenn dann wirklich ein Vegetarier da war, dann gab es ein Essen, und zwar Gemüse mit pochiertem Ei. So, jedes Mal nur eine Hollandaise. So, ja, das war das Standard, das Standardessen in den Restaurants. In manchen Restaurants hast du gar kein vegetarisches Essen gekriegt. Und da waren die Musiker, waren eigentlich, auch die Crews, waren immer schon ein bisschen Avantgarde. Also da gab es immer noch.
Ich kann mich nur an die frisch geöffnete DDR erinnern, wo wir dann drüben waren. Und dann gesagt haben, da gab es jemanden in der Crew, ich glaube Heike oder sowas, die dann gesagt hat, ich möchte bitte kein Fleisch. Ja, hat sie dann gesagt. Dann kam das Essen, Kartoffelpüree mit Bohnen. Und ich habe noch ganz viel Speck dran gemacht. Sie wollten ja kein Fleisch.
Ja. Sonst schmeckt das ja nicht.
Aber ich war gestern, bin durch Zufall bei so einem Griechen gelandet, eigentlich, weil ich Bier trinken wollte. Da konntest du auch nur so drei Vorspeisen essen, sonst war nichts ohne Fleisch. Ja. Also es gibt es immer noch so dieses,
Klar. Fleisch aber, essen. Stimmt, aber so die griechische Küche ist tatsächlich jetzt nicht sonderlich berühmt für...
Das griechische Bier allerdings auch nicht.
Naja, da war es kalt.
Aber es gab ja Uso wenigstens, oder?
Hatte eine Klimaanlage. Genau, genau.
Und machst du auch internationale Bands? Also gibt es da international Unterschiede von dem, was angefordert wird? Oder ist das relativ gleich in der Rockwelt?
Also im Prinzip habe ich das ja gerade schon kurz angesprochen mit Earth, Wind & Fire, ne? Also
als, stimmt, ja.
Dass die halt irgendwie da so andere. Aber also wir hatten, also manchmal liest man komische Sachen. Also zum Beispiel die eine Band, ich weiß nicht mehr, wer das war auch irgendeine Ami-Band auf irgendeinem Festival, die wollte gerne Toastbrot haben, aber ohne Rinde, weil zu hart. Also, so, also solche Sachen hast du damit
genommen haben. Ja. Von die Hälsgrenich aus Detroit.
Ja. Nein, aber im Prinzip, also manchmal ich werde immer ganz oft gefragt, irgendwie, was gibt's denn so für abgefahrene Wünsche, die haben, und irgendwie, weiß ich nicht, ich lese das gar nicht, weil ich finde, das ist eigentlich in der Regel alles nachvollziehbar, was Künstler bestellen. So, man muss sich da einfach nur mal so in deren Variante, also es gibt zum Beispiel, irgendwie eine Geschichte, die ist nicht mir selber passiert, die erzähle ich jetzt, weil ich sie irgendwo mal gehört habe, dass zum Beispiel Madonna irgendwie auf dem Festival, die sagte, ich habe die Schnauze voll, ich möchte gerne ein jungfräuliches Klo für mich haben. Da, wo vorher keiner drauf war, will ich jetzt für mich haben. So, und alle so, ist sie abgehoben und überhaupt. Ja, mal ganz im Ernst, weißt du, die ist lange im Geschäft. Die hat, keinen Bock mehr, irgendwo aufs Klo zu gehen, wo irgendwelche womöglich inkontinenten Hens irgendwie da alles zuschiffen.
Tod durch Dixi-Klo.
Ja, genau. Aber weißt du, so, von daher kann ich das total verstehen. Sie zahlt das ja auch. Sie kommt da hin und bezahlt ja auch dafür. Und das kann ich, das muss man halt mal in dieser Relation
sehen. Ich hab mal gehört, Mariah Carey darf keine Treppen haben.
Das soll wirklich ein bisschen schwierig sein.
Ne? Nee, das liegt daran, weil die nähen sie ins Kleid ein, die kann gar nicht mehr sich dann bewegen. Deswegen muss sie dann mit dem Gabelstapler auf der Palette auf die Bühne gehoben werden. Also es gibt schon komische...
Ja, das gibt es alles. Aber die meisten Musiker, die ich getroffen habe, bei denen kann ich das nicht bestätigen. Also manchmal gibt es den einen oder anderen aus der Crew, der so I'm with a band. So, weißt du, der empfänglich ist dafür... Dich?
Sag mal, pass auf. Frage. Gibt's Zusammenhänge zwischen Musikstil und dem, was die Leute gerne essen? Ach, also geil. Sag mal, gibt's Punkbands, die mehr und gibt's komische, oder wo sitzen die größten Gourmets? Da, wo man sie vermutet oder da, wo man sie nicht vermutet? Also wenn man jetzt denken würde, also pass auf, Duran, die sind bestimmt ganz toll und die Toten Hosen essen am liebsten Currywurst, Rohreis oder was weiß ich. Was natürlich nicht stimmt.
Nee, gibt's, also, gibt's, das, glaub, gibt's sowas, also, wo man sagt, ich überlege jetzt gerade irgendwie, ob da habe ich noch nie drüber nachgedacht und wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, wenn man das zuordnen könnte. Ich glaube, das ist das, also
oder essen die Broilers nur so, wie sie heißen, ist auch eine
Frage. So ganz originell. Ich wollte der Band eine Freude machen.
Oh. Nee, es ist tatsächlich so, dass also eher ist es so, dass viele Musiker wirklich aufpassen auf ihre Ernährung, wenn sie, also zum Beispiel, also viele müssen halt, du weißt es selber, du musst körperlich fit sein, ne? Das heißt, du kannst dir nicht die fetten Schweinebraten irgendwie kurz vor der Show reinziehen.
Das Thema ich sollte, aber ich bin ja, wie wir alle wissen, eine hedonistische Sau. Mir ist das sehr egal, wenn das Essen gut ist, bin ich dabei. Das ist mein Problem. Das wird es auch immer
bleiben. Okay, aber vielleicht denn, aber weißt du, dann bist du vielleicht auch ein Typ, der das dann kompensieren kann, der das trotzdem hinkriegt. Dann gibt es andere Leute, die achten da halt eher drauf. Also ich habe die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Musiker eher, also nach der Show essen sie dann alles und freuen sich dann total oder auch an den Probetagen, wo sie keine wirkliche Show haben, dass sie da freuen sich, dass sie mal richtig mitessen können bei dem ganz normalen Essen, was sie anbieten. Und ansonsten haben sie dann schon so ihre, gib mir mal lieber bitte nur ein paar Nudeln mit einer Tomatensauce, das bekommt mir am besten und so. So, das ist eigentlich eher das, aber so, dass jetzt eine bestimmte Musikrichtung, bestimmt Gourmet, kann ich nicht sagen. Also da gibt's irgendwie die derbsten Punks, die wirklich ein total feines Züngchen haben. Und dann gibt es irgendwie auch die hoch.
Das sind doch
vermeintlich hochwohlgeborenen.
Das sind doch gar keine Punks mehr.
Das ist doch kein Punkrock mehr.
Wenn der Punkrock erstmal so, oh, ich hätte gerne noch einen.
Ich glaube, ich nehme
ich. Oh, Chablis. Mouton Rothschild hier.
Ja, genau. Warum ist denn in der Karlsquelldose kein Champagner drin? 45,
bestes Jahr, kann ich
gebrauchen. Genau. Und wenn die Kamera in der Nähe ist, muss das erstmal umdekoriert werden, damit das nicht rauskommt am Ende. So, ich muss aus der Redaktion, ich muss eine Frage stellen aus der Redaktion, weil das wurde tatsächlich mir zugetragen. Was
sehr
essen,
gerne.
Was essen Rammstein?
Rammstein, also grundsätzlich beantworte ich ja solche Fragen gar nicht, weil das ist ja eine ganz private Sache. Das ist so intim, was man isst, dass das geht ja einmal komplett durch den Körper durch und nicht nur kurz rein und wieder raus, sondern das ist noch intimer, es geht einmal ganz durch. Und deswegen würde ich sowas gar nicht beantworten, zumal wir so lange mit Rammstein gar nicht mehr unterwegs sind. Das war ja vor vielen Jahren zur Muttertour und irgendwie noch Sehnsuchtstour, glaube ich, die beiden Touren haben wir gemacht. Und das ist so lange her, dass sich da die Essensgewohnheiten bestimmt auch geändert haben. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, Till schon ganz gerne mal ein Stückchen, ich erzähle es einfach, Till schon mal ganz gerne ein Stückchen rohes Rindfleisch gegessen habe. Ich hatte mal eine Pinzette und wenn ich das geschrieben habe, ist er vorbeigegangen, habe ich die genommen und habe ihm so mal so zugeworfen. Ach, hat er Schnapp gemacht.
Nein, was? Echt?
Ja, ja. So, lass das bloß nicht die Bild-Zeitung hören, das gibt ja wieder Schlagzeilen. Nein.
Ich ignoriere dir, für mich gibt es diese Zeitung nicht.
Ja, Entschuldigung, stimmt, das ist, heißt auch gar nicht Zeitung. Ja. Das war mal ein Fehler.
Genau.
Darf gar nicht Zeitung heißen.
Ja, genau sowas wollte ich hören.
Das hat deine Redaktion befriedigt jetzt, oder? Jetzt hat er wieder
was zu quatschen. Also das ist eine Story.
Bei der Raubtierfütterung. Genau. Ich muss Fleisch. Der animalische Sänger von Rammstein.
Das war Radio Orchid. Der Fury-Podcast für dieses Mal. Ja. Wir müssen nur noch zum Schluss kurz klären, irgendwie rein aus privaten Gründen. Ne? Was hast du zu Hause für Pfannen irgendwie? Was machst du, damit die Pfannkuchen nicht anpappen? Das kriege ich nicht hin. Mein Sohn ärgert sich immer. Hast du einen Tipp für mich?
Echt? Was benutzt du da? Also ich benutze eigentlich ganz normale beschichtete Pfannen, allerdings nicht Teflon, weil Teflon ist giftig und doof.
Ja,
aber diese Titan.
Weil wenn die nicht mehr anpappen, dann bleiben die oben alle an der Decke kleben. Ne? Und das will dein Sohn auch nicht. Und jetzt lass uns aufhören zu quatschen und was essen gehen. Tschüss.
Heute keine Sendung, ich hab Hunger.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.